Well, I'm feeling I'm optimistic, but I'm always optimistic.
The Democrats win the House?
I think it's going to be tough, but I think we can. I think we'll win the Senate. I think the House is tougher.
Das war der Joe Biden. Er ist gerade zurückgeflogen mit seinem Helikopter, wir haben es gehört, ins Weisse Haus. Und zwar am Anfang der Wahlnacht von den Midterms. Er hat recht optimistisch gestimmt und jetzt, 24 Stunden später, wo wir den Podcast aufnehmen, hat er sogar Grund, optimistisch zu bleiben. Es wird allerdings noch zählt und man weiß noch nicht genau, wie alles wird enden. Das ist eine Spezialausgabe vom Tamedia-Podcast «Alles klar, Amerika». Und zwar sind wir heute gerade zum vierten. Zuerst freut es mich gerade, Isabel Jacobi zu begrüßen, Chefredaktorin vom Bund. Sie ist in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin, sozusagen als Sonderkorrespondentin. Salut, Isabel.
Ciao zusammen aus dem Rust Belt.
Dann ist unser regulärer USA-Korrespondent, der Fabian Fellmann in Atlanta, Georgia, im ganz besonders umkämpften Bundesstaat. Hoi, Fabian.
Hey, y'all.
Und schließlich freut es mich, den Martin Kilian zu begrüßen, den Veteran, was US-Wahlen betrifft. Er ist wie immer in Charlottesville, Virginia. Salut, Martin.
Salut, hallo alle zusammen.
Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Rösser International von der Redaktion Tamedia in Zürich.
Votes are being counted in the crucial midterm elections in the United States. The Democrats, who have held both houses of Congress for the past 2 years, are predicted to lose the House of Representatives to the Republicans in these elections.
The Senate, we're watching four critical races. They're still too close to call. Nevada, Arizona, Georgia, and Wisconsin, both Democrats and Republicans, currently hold 48 seats. As you know, it takes 51 to win an outright majority.
Also, sammeln wir schnell, wie es jetzt im Moment gerade steht. Das Wichtigste von dieser Wahlnacht bisher. Wie sieht es aus, was den Senat betrifft, Isabel?
Ja, die Chance für die Demokraten, dass sie die knappe Mehrheit im Senat halten können, ist tatsächlich intakt. Ganz wichtig war der Sieg in Pennsylvania für den offenen Senatssitz, weil das ist jetzt für die Demokraten quasi wie eine Rückversicherung. Sie können sich jetzt leisten, sogar noch einen Sitz zu verlieren in den Rennen, die noch offen sind, zum Beispiel in Nevada oder in Georgia. Das heisst, ihre Chancen sind wirklich intakt.
Wie ist es im Repräsentantenhaus rausgekommen, Martin?
Ja, also aus der roten Welle im Repräsentantenhaus ist nicht viel geworden. Es kann gut sein, eher wahrscheinlich, dass die Republikaner dort die Mehrheit kriegen, aber das dürfte eine sehr knappe Sache werden. Zum Vergleich, 1994 haben die Republikaner bei den Zwischenwahlen 54 Sitze gewonnen, 2010 haben sie 63 gewonnen und dieses Mal wird es also wesentlich knapper werden, wenn sie denn die Mehrheit im Repräsentantenhaus erreichen werden.
Danke vielmals. Und Fabian, wie sieht es bei den Gouverneurswahlen aus?
Ja, dort ist die rote Welle nicht so eingetroffen, wie man das denkt hat. Demokraten haben einigermaßen problemlos doch selbst schwierige Rennen für sich entschieden. New York ist da im Vordergrund gestanden, wo die Demokratin Kathy Hochul gewonnen hat gegen demokratische Herausforderer, und zwar haushoch, obwohl Umfragen bisweilen darauf hindeutet haben, es könnte knapper werden.
An der Stelle ist noch wichtig zu erwähnen, wenn das wir aufnehmen, und das ist in der Schweiz am Viertel ab 4 am Mittwochnachmittag. Zuerst werden wir schauen, wenn ihr die Wahl in euren jeweiligen Regionen erlebt habt, was ihr gesehen habt, was am wichtigsten ist, was euch aufgefallen ist. Dann kommen wir auf die Auswirkungen auf die Regierung Biden zu reden. Und dann natürlich am Schluss reden wir auch noch, was das heisst für das Präsidentschaftsrennen von 2024. Isabel, wie war das in Wisconsin? Du warst im Hauptquartier vom demokratischen Kandidaten Mandela Barnes, der offensichtlich verloren hat, wie es aussieht.
Ja, also die Nervosität war enorm gross gewesen, weil die Demokraten haben nämlich auch mit dieser roten Welle gerechnet, die er gerade darüber geredet hat. Und bei der Kampagne von Mandela Barnes in der altehrwürdigen Turner Hall Ballroom, was sich früher Sozialisten hat getroffen, haben sich gestern Data-Spezialisten und Spezialistinnen gegenseitig Szenarien vorgerechnet.
I'm a journalist from Switzerland. Can I ask you something?
You can ask me something.
You're watching the results coming in. What you thinking? You look happy.
Well, have to say that considering, you know, all of the doom and gloom heading into this election, for one thing, Democrats are outperforming all of that.
Und dann ist öppen am 11 schon am Abend klar gsi, dass der Mandela Barnes den Rückstand wahrscheinlich nicht kann aufholen und es hat sehr lange Gesichter gegeben. Jetzt muss man aber sagen, die Stimmen sind noch nicht auszählt und der Mandela Barnes will, dass die bis am Schluss auszählt werden, wie er gestern hat geschrieben. Sie hoffen also auf ein kleines Wunder. Der junge Afroamerikaner und Vizegouverneur in Wisconsin hat ja der gestandene Konservativsenator Ron Johnson angegriffen. Und das wird ihnen wahrscheinlich nicht gelingen. Aber es gibt auch einen Lichtblick für eine Demokratin in Wisconsin. Ihr Gouverneur, der Tony Evers, hat nämlich die Wiederwahl gewonnen. Und das ist national auch wichtig, weil er wird sicher 2024 nicht Hand bieten, dass es ein Wahlchaos gibt mit Betrugsvorwürfen, dass dann in Kongress schwappen können. Jedenfalls im Staat von Wisconsin.
Du hast es bereits angedeutet, Wisconsin ist ein Swing State. Wisconsin gehört zum Rustbelt und eigentlich der ganze Rustbelt ist eine Swing-Region. Wie sind die übrigen Rennen gelaufen? Vor allem natürlich Pennsylvania, was schon erwähnt ist, und aber auch Ohio.
Genau, in Pennsylvania hat John Fetterman gewonnen, auch er Vizegouverneur von diesem Bundesstaat, und er hat den Trump-Kandidat Mehmet Oz klar geschlagen in einem Rennen um einen offenen Senatssitz. Das ist wirklich ein enorm wichtiger Sieg und auch ein grosser Moment von Erleichterung für die Demokraten gewesen.
We held the line. I never expected that we were going to turn these red counties blue, but we did what we needed to do. And we had that conversation across every one of those counties. And tonight, that's why I'll be the next U.S. Senator from Pennsylvania.
Wie gesagt, ein grosser Moment für die Demokraten, weil eben ihre Chance intakt bleiben, die Mehrheit im Senat zu behalten. In Ohio, im Nachbarstaat von Wisconsin, haben aber die Republikaner einen Sieg verbuchen. Der J.D. Vance, ein Investmentbanker und Buchautor, der Donald Trump gestützt hat, und der Tech-Milliardär Peter Thiel, der hat der Demokrat Tim Ryan besiegt. Der Vance hat ziemlich müssen kämpfen, also es war nicht ganz ein einfacher Sieg gewesen, aber Ohio ist einfach ziemlich nach rechts gerutscht in den letzten Jahren. Es ist sehr schwierig, dort für die Demokraten noch zu siegen, sogar mit einem guten Kandidaten. Das ist so ein bisschen die Lehre aus Ohio.
Fabian, du bist in Atlanta und du hast dort verschiedene Wahllokale besucht. Was hast du gesehen? Und ist es wirklich friedlich verlaufen oder ist es zu den befürchteten Tumult gekommen?
Ja, also nach dieser ganzen Aufregung im Vorfeld von diesen Wahlen mit all diesen Befürchtungen, die wir hatten, ist es also spektakulär ruhig gewesen sogar. Ich bin mit der republikanischen Ortsparteipräsidentin unterwegs gewesen, die jetzt Wahlbeobachtungsmissionen organisiert. Wir sind dann da bei einer Ortsbibliothek gewesen und dort sind die Leute vorgefahren, sind reingelaufen, haben ihre Stimmen abgegeben. Die grösste Unregelmäßigkeit, die wir sehen, ist, dass mehrere Wähler nicht im richtigen Wahllokal gewesen sind, weil sie zum ganz bestimmten Wahllokal müssen gehen an dem Tag. Das hindert die Republikaner vermutlich aber nicht daran, halt wieder Gerüchte zu verbreiten über Unregelmäßigkeiten bei diesen Wahlen, dass die Wahlen gefälscht worden sind, geframed worden sind. Es wird ihnen das mal aber schwerer fallen. In Georgia zum Beispiel haben sie Gesetz verschärft, welche Eides man muss vorlegen zum Abstimmen. Also das mal wird es ihnen nicht so einfach fallen, das Ganze wegzureden und das Resultat als Fälschung zu bezeichnen.
In Georgia ist ja der ehemalige Footballstar Herschel Walker angetreten. Eine umkämpfte Sache. Zwei Afroamerikaner, die gegeneinander kandidiert haben. Wie steht es in dem Rennen?
Ja, es ist immer noch nicht entschlossen. Es sieht ganz so aus, als ob man bis zum 6. Dezember müsste warten, bis man wüsste, was da eigentlich geht. Und so lange könnte möglicherweise auch unklar sein, wer denn jetzt eigentlich in Washington die Mehrheit im Senat hat. Das ist wegen einer Besonderheit im Wahlgesetz von Georgia. Wenn ein Kandidat da nicht 50% von der Stimmen holt, gibt es eine Stichwahl. Und das ist jetzt derzeit der Fall. Der Herschel Walker ist liegt im Rückstand gegenüber dem Raphael Warnock, dem Demokrat. Beide sind um die 49% und es ist sehr, sehr schwer vorhersehbar, was für Stimmen das jetzt in den letzten Stunden auszählt werden, wem die könnte jetzt gut kommen, aber es deutet alles darauf hin, dass es keinem von beiden wird zu 50% reichen.
Aber rein arithmetisch müsste doch einer über 50% kommen.
Es hat noch einen dritten Kandidat gegeben, der Stimmen auf sich gezogen hat. Wem genau er geschattet, ist nicht ganz klar, aber sicher ist, dass halt wegen dem jetzt keiner von diesen beiden Kandidaten dürfte über 50% kommen von der grossen Partei.
Das heisst, Georgia dürfte uns noch ein paar Wochen weiter beschäftigen. Martin, du bist amerikanisch Bürger in dieser Runde, bist du überhaupt gewählt?
Ja klar, gestern Morgen. Aber ich wollte noch was zu Georgia sagen. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich 1980 im Sanford Stadium an der University of Georgia Beifall geklatscht habe, als Herschel Walker die nationale Meisterschaft für meine Uni geholt hat. Jetzt ist er Senatskandidat, so geht das Leben. Ja, ich habe gestern gewählt, wobei das natürlich in meinem Bezirk so aussieht, dass das ein ganz, ganz konservativer Bezirk ist in Virginia. Und die Stadt Charlottesville ist ja eine Unistadt, University of Virginia. Und die Stadt selber hat über 70% für den demokratischen Kandidaten gestimmt. Aber um uns rum ist es genau andersrum gelaufen. In den ganzen ländlichen Gebieten, in den Kleinstädten, in diesem fünften Bezirk in Virginia, hat ein sehr, sehr, sehr konservativer Republikaner 70-80% der Stimmen geholt. Und der Distrikt ist also damit wieder an die Republikaner gegangen. Ansonsten gibt es in Virginia eigentlich eine Nachricht, die sehr gut ist für die Republikaner im zweiten Bezirk, also Virginia Beach an der Küste, haben sie einen demokratischen Sitz besiegt und haben also einen Sitz dazugewonnen, während bei uns in Charlottesville alles beim Alten bleibt. Wir können hier mehrheitlich demokratisch wählen, aber das nützt also niemanden, keinem Demokraten in dieser Stadt, weil um uns rum, wie gesagt, die überwiegende Mehrheit republikanisch ist. Und das zeigt übrigens auch, wie polarisiert das Land ist. Man kann das in meinem Distriktbezirk rund um Charlottesville sehr schön sehen.
Martin, du hast auch den Süden und den Südwesten beobachtet. Haben sich dort die Republikaner auch durchsetzen können?
Im Großen und Ganzen ja, wir haben ja über Georgia geredet, aber man muss schon sagen, dass der Süden und der Südwesten natürlich nicht so monolithisch republikanisch sind, wie sie es vielleicht mal waren. In North Carolina hat die demokratische Senatskandidatin Jerry Beasley eine sehr gute Vorstellung geliefert. Sie liegt also 3 oder 4 Punkte hinter dem republikanischen Sieger, aber trotzdem, die große Story im Süden ist eigentlich Florida. Florida war immer ein klassischer Swing State. Mal hat er republikanisch, mal hat er demokratisch gewählt. Und damit ist es jetzt vorbei.
We made promises to the people of Florida and we have delivered on those promises. And so today, after 4 years, the people have delivered their verdict. Freedom is here to stay.
Ron DeSantis hat einen wirklich, wirklich überzeugenden Sieg eingefahren bei der Gouverneurswahl in Florida. Und was mich besonders erstaunt hat, war, dass der Landkreis Miami-Dade, also Miami, was immer demokratisch war, nun also auch mehrheitlich an die Republikaner gegangen ist. Und das stärkt eben die Überzeugung, dass Florida nicht mehr ein Swing State ist, sondern eben jetzt ein solider republikanischer Staat. Was auch die Senatswahl dort zeigt, wo die Demokratin Valerie Demings klar verloren hat gegen den Amtsinhaber Marco Rubio. Also Florida, kein Swing State mehr, das ist eigentlich die große Lektion. Florida ist jetzt ein solider republikanischer Staat und es wird sehr schwierig werden für die Demokraten, diesen Staat wieder in einen Swing State zurückzuverwandeln.
Ist es wegen der Latinos, Isabel?
Ja, in Dade County leben natürlich sehr viele Exil-Kubaner und Kubanerinnen und Leute aus Venezuela und die sind schon in den letzten paar Jahren nach rechts gerutscht und die Tendenz hat sich jetzt einfach nochmal enorm verstärkt. Und ja, die Frage ist, inwiefern das so außerhalb von Florida zum Zug kommt bei anderen lateinamerikanischen Bevölkerungen, also aus Mexiko oder Kolumbien, inwiefern das so zum Tragen kommt. Für die Demokraten ist sicher ein Grund zur Sorge. Ja.
Martin, zurück zu dir im Süden und Südwesten außerhalb von Florida. Was ist dort passiert?
Ja, also im Großen und Ganzen haben die Demokraten sich ganz wacker geschlagen, vor allen Dingen in Arizona. Es ist noch zu früh, um zu sagen, wer die Gouverneurin wird, aber die von Trump favorisierte Republikanerin Carrie Lake liegt im Moment knapp hinter ihrer demokratischen Gegnerin. Und im Senat in Arizona sieht es eigentlich ganz nach einem Sieg von Mark Kelly aus, dem Amtsinhaber, den Demokraten. Und in Texas hat Beto O'Rourke wieder verloren bei der Gouverneurswahl. Und da muss man eben auch mal dazu sagen, ob die Demokraten aufhören sollten, Superstars wie Beto O'Rourke und Stacey Abrams in Georgia, die schon mal verloren haben, wieder aufzustellen. Beide haben wieder verloren. Abrams in Georgia, sogar recht klar, und Beto O'Rourke in Texas. Im Großen und Ganzen können die Demokraten eigentlich zufrieden sein, obwohl sie wahrscheinlich in Nevada einen Senatssitz verlieren werden. Das sieht nicht gut aus für die Demokraten dort. Aber wenn man sich das Gesamtergebnis anguckt, das hätte wesentlich schlimmer kommen können. Und ich habe ja schon vorhin gesagt, das Wahlergebnis, das relativ knappe Wahlergebnis bei der Senatswahl in North Carolina, könnte nun die Demokraten zum Nachdenken bewegen, ob man mehr Mittel und mehr Geld und mehr Einsatz hätte bei dieser Senatswahl in North Carolina zeigen sollen und vielleicht damit die demokratische Senatskandidatin Jerry Beasley zu einem Sieg hätte verhelfen können. Aber gut, das wird nun an den nächsten Tagen alles abgehandelt werden. Im Großen und Ganzen wahrscheinlicher Verlust eines Senatssitzes in Nevada. Und in Arizona sieht es so aus, dass der demokratische Senatsinhaber den Sieg davon holen wird.
Fabian, wir haben jetzt einen neuen Kongress, der wird von den Republikanern dominiert, ganz sicher im Repräsentantenhaus, im Senat wissen wir es noch nicht so genau. Was heisst das für die Regierung Biden?
Ja, das heisst natürlich eine ganze Menge Probleme für die Regierung Biden. Die Republikaner werden einen strikten Oppositionskurs fahren und Joe Biden keinen Sieg mehr gönnen und im Gegenteil versuchen, ihn zu behindern beim Regieren, wo sie können. Das werden sie machen mit Untersuchungsausschüssen, wo sie zum Beispiel Covid unter die Lupe nehmen, der Abzug aus Afghanistan, auch Geschäftsbeziehungen von Joe Biden, seinem Sohn, in die Ukraine und nach China. Mit all dem können sie den Joe Biden durchaus lahmlegen und am meisten Macht hat das Repräsentantenhaus dann vor allem, wenn es ums Budget geht, wenn es um die Erhöhung von der Schuldenlimite geht. Wenn die Republikaner dort wirklich blockiert werden, können sie im Joe Biden das Leben sehr schwer machen. Man muss aber vielleicht zu dem auch sagen, das ist eigentlich so, wie die amerikanische Politik funktioniert. Das amerikanische System ist genau darauf ausgelegt, dass der Präsident nicht einfach durchregieren kann mit seinen Parteien zusammen, sondern dass er immer wieder feindlichen Kongress gegenübergestellt bekommt, der ihn kontrolliert, der seine Macht begrenzt, der ihn eben nicht einfach machen lassen, was er will. Das ist klassische Gewalt- und Machtteilung, wie sie die Amerikaner eben wollen.
Das Problem ist, das scheint mir zumindest der Fall zu sein, dass es praktisch keinen Raum mehr gibt für Kompromiss. Insbesondere auch dann nicht, wenn man auf Frontalangriff schaltet und sogar ein Impeachment wird machen gegen die Biden. Isabel, ist das ein realistisches Szenario?
Ja, also ich glaube, dass die Republikaner müssen aufpassen, wenn sie jetzt Mehrheit haben im Repräsentantenhaus, dass sie nicht zu hetzerisch werden, weil das finde ich ist ein relativ klares Signal von diesen Wahlen, weil der Erdrutschsieg von den Republikanern ist nicht passiert und man muss sehen, also das Umfeld wäre eigentlich extrem begünstigend gewesen für die Republikaner. Also bei dieser Inflation, 60% von der Bevölkerung leben im Moment von Paycheck zu Paycheck, von Lohnschein zu Lohnschein, wie man hier sagt. Und normalerweise hätte man davon ausgehen, dass die Partei vom Präsidenten abgestraft wird werden. Wird jetzt schon klein, aber also wie gesagt, es ist underwhelming. Es ist nicht das, was man hätte erwarten können. Das heisst, die Republikaner werden eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus haben. Der Senat wird womöglicherweise in den Händen der Demokraten bleiben. Und darum denke ich, ja, wir können erwarten, dass es parlamentarische Untersuchungen gibt, zum Beispiel gegen den Sohn von Biden. Das ist, kann man davon ausgehen, dass das wieder aufgekocht wird, vor allem dann auch in einem Wahlkampf 2024-Szenario. Aber das Impeachment, muss ich sagen, halte ich eher für unwahrscheinlich.
Martin, und du? Rechnest du mit dem Impeachment gegen Biden?
Ja, ich halte es eben auch eher für unwahrscheinlich. Der neue Sprecher des Repräsentantenhauses, wenn er es denn wird, Kevin McCarthy, wird unter Druck kommen aus dem ganz rechten Lager, also von Leuten wie Marjorie Taylor Greene. Aber er hat gestern Nacht schon abgewiegelt, als er daraufhin gefragt wurde, ob man nun Biden anklagen werde. Ich würde der Isabel zustimmen, das ist nicht zu erwarten. Was den Republikanern übrigens in diesem Zusammenhang auch zu denken geben sollte, ist, dass die Bevölkerung bei den Wahlen gestern doch eine ziemliche Abneigung gegen die restriktiven Abtreibungsgesetze gezeigt hat, die die Republikaner überall durchziehen wollen. Besonders bemerkenswert ist hier Kentucky, ein konservativer republikanischer Staat, der ein Verbot der Abtreibung in die Verfassung des Staats hineinschreiben wollte. Das wurde abgelehnt von einer Mehrheit, und auch sonst ist ganz klar, dass die Abtreibungsfrage und natürlich das höchstrichterliche Urteil im Juli, dass die Abtreibungsfreiheit hier ganz schön beschnitten hat oder abgeschafft hat, dass dieses Urteil sehr viele Wähler an die Wahlurnen gebracht hat. Und das sollte den Republikanern auch gerade im Repräsentantenhaus zu denken geben.
Fabian, vorausgesetzt, dass der Senat demokratisch bleibt, und so sieht es ja im Moment gerade aus, kann der Biden denn die gröbste Angriff abwehren?
Ja, selbstverständlich, solange das Demokraten geschlossen auch sind. Und das werden bei den parteipolitischen Angriffen dann durchaus sein, kann der Senat da einiges abwehren. Was das Repräsentantenhaus auf eigene Faust kann machen, Untersuchungsausschüsse und so weiter, da kann der Senat natürlich nichts bewirken. Und man muss auch sehen, falls es Gesetzesvorschläge gäbe, die die Republikaner durchbringen, die in Biden nicht passen, kann er die auch immer noch mit einem Veto belegen, mit einem präsidentiellen. Solange der Biden den Senat behalten kann, bleibt ihm also doch das Schlimmste noch erspart.
Martin, was heisst das alles für die amerikanische Außenpolitik? Insbesondere natürlich für die Hilfe für die Ukraine. Man sagt ja immer, die Außenpolitik ist der Bereich, wo der Präsident den meisten Handlungsspielraum hat, selbst dann, wenn er den Kongress gegen sich hat.
Ja, das ist richtig. Und es gab ja nun Äußerungen von Kevin McCarthy, dem wahrscheinlichen oder möglichen neuen Sprecher des Repräsentantenhauses, dass er die Finanzhilfe für die Ukraine zusammenschneiden möchte, dass man das sehr genau überprüfen möchte, was und welches Geld da an die Ukraine geht. Aber Christoph, ich kann mir das eigentlich nicht richtig vorstellen. Ich glaube nicht, dass sich da sehr viel verändern wird. Und man muss natürlich auch hinzufügen, dass nun klar wird, dass die Regierung Biden langsam auf die Regierung Zelensky in Kiew einwirkt, in Bezug auf Friedensverhandlungen, in Bezug auf Verhandlungen mit Russland. Und ich kann mir vorstellen, dass das von den Republikanern im Kongress unterstützt werden wird. Aber was die Waffenlieferungen und die Geldzahlung an die Ukraine angeht, glaube ich nicht, dass eine republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus Biden da wirklich in den Arm fallen würde.
Fabian, Isabel, sind Sie einverstanden?
Ja, ich habe mit dem Senator Ron Johnson, einem republikanischen Senator hier in Wisconsin, geredet. Er ist ein wichtiger Außenpolitiker in Washington.
You know, if the Republican majority will be in Congress, will the United States still, will Congress still stand behind the Ukraine? Because there is a faction of your party that is really isolationist.
Right,
and we are
right.
Worried in Europe.
So, listen, I do think freedom-loving people want to support other freedom-loving people. I think the courage that the Ukrainians have demonstrated just to defend their children, their families, their territory, I think we'll still have a great deal of support by the American public, okay?
Er hat gesagt, er geht davon aus, dass man den isolationistischen Flügel von der republikanischen Partei zurückhalten kann, also dass man vielleicht ein bisschen besser müsse legitimieren, wie viel Geld man überschickt und warum, aber dass die Ukraine-Hilfe aufrechterhalten wird, auch im republikanisch dominierten Kongress oder Repräsentantenhaus.
Again, I just think the public will continue to support the brave and courageous people of Ukraine against the atrocities and war crimes of Vladimir Putin. Okay, thank you.
Der Meinung bin ich auch. Gleichzeitig ist aber auch davon ausgegangen, dass die Beträge dürfen ein bisschen tiefer werden, weil die Republikaner werden da nicht mehr einfach einen Blankoscheck ausstellen. Also ganz einfach so weiter wie bisher wird es nicht gehen. Auch in der Außenpolitik nicht, da bin ich ziemlich sicher.
Schauen wir noch weiter nach vorne. Isabel, der Rust Belt, die alte Industrieregion von den USA, ist bei den Präsidentschaftswahlen 2016 und dann auch 2020 entscheidend gewesen. Wie sieht es jetzt da aus, auch mit Blick auf 2024?
Ja, also Pennsylvania ist auch wegen dem ein sehr wichtiger Sieg, oder? Vor allem, weil Florida für Demokraten eigentlich in eine weite Ferne gerückt ist. Nach dem Wahlergebnis gestern sieht man fast keinen Weg zu einem Sieg in Florida 2024. Und darum ist Pennsylvania ein ganz, ganz wichtiger Staat und wird so sein in zwei Jahren bei der Präsidentschaftswahlen. Wichtig im Rust Belt waren auch die Siege von den demokratischen Gouverneuren in Pennsylvania, Michigan und in Wisconsin. Wichtig nicht nur für Demokraten, sondern auch für Demokratie, weil man kann davon ausgehen, dass sie ein Wahlchaos wie 2020, dass das Szenario nicht nochmal zum Tragen wird kommen, weil sie da werden ihre Vetos einlegen.
Fabian, für Donald Trump ist es, wie wir gesehen haben, nicht ganz optimal gelaufen. Was macht er jetzt?
Ja, weiter Donald Trump. Er hat schon gesagt, dass falls dann die Republikaner dann würden gewinnen, wäre das selbstverständlich sein Verdienst. Falls sie aber nicht ganz so gut abschneiden würden, sei das natürlich ganz und gar nicht sein Problem und auch nicht seine Schuld. Nein, das ist klar. Er wird auf Angriff schalten. Er ist jetzt angeschlagen in der Republikanischen Partei mehr als auch schon. Ich glaube, seine Gegner sehen jetzt eine Möglichkeit, ihn endlich loszuwerden. Der Ron DeSantis hat sehr gut abgeschnitten in Florida. Das ist ein möglicher Rival bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Und Trump wird darum jetzt dann zügig seine Kandidatur ankündigen, um probieren, alle anderen zu entmutigen, auch noch reinzukommen und vor allem dafür zu schauen, dass die Geldgeber andere republikanische Kandidaten nicht zu fest ausstatten in den nächsten Monaten. Das Datum, das umgeht, ist der 15. November in einer Woche, wo der Trump jetzt schon gesagt hat, er werde dann ein very big announcement haben, eine sehr, sehr grosse Ankündigung. Es steht außer Frage, dass Donald Trump wird eine Kandidatur ankündigen, dass er wird wählen kandidieren. Es lässt sich jetzt aber noch nicht sagen, ob er das auch wirklich wird schaffen in der Republikanischen Partei. Ich glaube, die Aufarbeitung von diesen Wahlen wird noch eine Dynamik auslösen, die im Moment noch relativ schwer absehbar ist. New York Post, das Revolverblatt des Konservativs, hat heute Ron DeSantis gross auf der Frontseite und titelt, das ist die Zukunft von Amerika. Und ich glaube, so Sachen werden ihm Donald Trump in den nächsten Wochen stark zusetzen. Und er muss schauen, dass er seine Machtbasis noch beieinander behalten.
Martin, gibt es also kein Déjà-vu mit dem Trump im Weissen Haus?
I hope not. Anyway, also es stimmt, was der Fabian sagt, klar. Und was ganz interessant sein könnte, ist, dass die republikanische politische Klasse, die Strategen, die Meinungsbefrager, die Kongressmitglieder, viele Kongressmitglieder, gerade im Senat, dass die natürlich jetzt alle auf Ron DeSantis setzen werden. Und man wird sie natürlich auch fragen, wieso diese Problemkandidaten wie Mitch McConnell, der republikanische Minderheitsführer im Senat, sie genannt hat, wie Herschel Walker oder Dr. Oz in Pennsylvania, warum die so schlecht abgeschnitten haben, das wird man Trump um den Hals hängen. Aber es könnte eben diese Spaltung geben, dass die politische Klasse in der Partei sich hinter DeSantis stellt, während die Basis oder ein Großteil der Basis sagt, nein, wir wollen Trump weiterhin haben. Das könnte eine sehr, sehr interessante Konstellation werden in den nächsten 24 Monaten. Und die Profiteure dieser Situation könnten natürlich die Demokraten sein. Vorstellbar wäre sogar, das wäre natürlich eine Traumsache für die Demokratische Partei, dass Trump bei den Vorwahlen verliert, bei den innerparteilichen republikanischen Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur verliert, dass Ron DeSantis der Kandidat wird und Trump dann sich schmollend in eine Ecke zurückzieht und eine dritte Partei gründet. Möglich ist bei Donald Trump alles. Und deshalb werden die nächsten zwei Jahre extrem spannend werden.
Isabel, was machen denn jetzt Demokraten angesichts von deren Ausgangslage? Wie kann man den Trump im Weissen Haus verhindern? Mit dem Joe Biden?
Ja, also wie der Martin sagt, also ich denke, dass die Republikaner ein Problem haben und dass es Flügelkämpfe wird geben und dass das an sich eine gute Ausgangslage ist für eine demokratische Kandidatur. Die Frage ist nur, wer. Oder? Also Demokraten haben eben ohne ein Problem. Und ich habe mit vielen Demokraten über das Thema gefragt, ja, wer denn sonst als der Joe Biden? Und es kommt einfach keine Antwort. Es kommt keine Antwort. Und das Problem ist, der Joe Biden ist genauso unbeliebt wie der Donald Trump. Also er ist jetzt bei 42% von der Bevölkerung halten ihn für einen feigen Präsident. Ich sage immer, er kann genau gegen einen gewinnen, gegen Trump. Aber wenn der Trump nicht durch die Vorwahlen kommt, dann ist der Joe Biden, das ist eine schwierige Kandidatur. Und die Frage ist wirklich jetzt, was sie machen oder kandidieren sie jetzt sofort, kandidiert er jetzt sofort, nachdem der Donald Trump seine Kandidatur wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich wird bekannt geben oder warten sie oder, also sie sind in einer Zwickmühle, Demokraten. Und wie gesagt, es wird enorm spannend werden in den nächsten zwei Jahren auf beiden Seiten.
Und es haben nicht nur die Republikaner Flügel gekämpft, die haben also auch Demokraten und nicht
das kann man sagen, ja.
Fabian, was macht eigentlich Kamala Harris?
Gute Frage, Christian.
Das wäre ja auch eine Kandidatin, oder?
Genau. Also die republikanischen Webseiten etc. stellen die Frage eigentlich im Tagestakt sehr maliziös. Es hat da durchaus eine sexistische Komponente jeweils dabei, muss man bei dieser Gelegenheit noch sagen. Aber ja, es ist so, Kamala Harris ist nicht die Hoffnungsträgerin von den Demokraten, wo sie sich mal selber erhofft hat, wo einige Demokraten mal gehofft haben. Sie ist politisch ein bisschen farblos geblieben. Sie hat auch sehr schwierige Dossiers bekommen mit den Südgrenzen, wo sie muss betreuen, wo sie kaum Lorbeeren sammeln. Und es ist auch relativ lang so gewesen, dass der Joe Biden bei der afroamerikanischen Wählerschaft nicht so gut angekommen ist und sie probiert hat, nicht allzu eng mit ihm assoziiert zu werden, um ihre Chancen intakt zu halten. Inzwischen aber glaubt eigentlich niemand mehr daran, dass sie könnte die grosse Präsidentschaftskandidatin sein für 2024, wo die Demokraten aus ihrem Dilemma raushalten.
Am Tag nach den Midterms, sagt man eigentlich, fängt der Präsidentschaftswahlkampf bereits an. Drum zum Schluss 1000-Dollar-Frage an euch drei. Wer wird am 5. November 2024 zum US-Präsident oder zu der US-Präsidentin gewählt? Isabel.
Also, ich habe wirklich keine Ahnung, oder? Also,
drum 1000-Dollar-Frage.
Es ist, ja, nein, also, gut. Ich denke, die Demokraten sind im Vorteil wegen der Flügelkämpfe. Das haben wir jetzt schon besprochen. Ich denke, es ist jemand, den wir nicht kennen. Wild shot.
Fabian?
Bei den Demokraten ist es mir ehrlich gesagt auch wirklich ein Rätsel. Ich sehe dort noch nicht so genau, wo sie ihre Kandidaten dann herholen. Das Personal ist bekannt im Senat, im Repräsentantenhaus. Sie haben einige Gouverneure, die taugen. Aber im Moment steht niemand in den Startlöchern, wo so der natürliche Kandidat ist. Bei den Republikanern sehe ich es ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, dort gibt es durchaus noch die ein oder andere Überraschung. Ist möglich, zum Beispiel einen Glenn Youngkin, Gouverneur von Virginia, ein moderater Republikaner. Ich glaube, angesichts von dem Wahlresultat gestern, wo Trumpisten einen Abfuhr bekommen haben, wäre das allenfalls ein Weg, wie die Republikaner nochmal könnten die Präsidentschaft gewinnen, mit einem moderaten, nicht allzu trumpistischen Kandidat.
Und du, Martin?
Tja, da das eine 1000-Dollar-Frage ist, möchte ich mir das Geld natürlich holen. Deswegen sage ich mal Gavin Newsom.
Okay, wenigstens jemand, der einen Namen nennt. Danke vielmals.
Also noch einmal in Kalifornien, das halte ich für sehr schwierig in diesen polarisierten Zeiten, wo man ja gemerkt hat, dass das konservative Land und die progressiven Küstenstädte die grössten Probleme miteinander haben. Unter diesen Umständen den Gouverneur von Kalifornien zum Präsidenten zu machen. Spannend.
Ich glaube, Demokraten brauchen jemanden, wo die Stammwählerschaft ansprechen kann und gleichzeitig in die Mitte kann rücken kann und hemdsärmlich sympathisch ist. Und eigentlich hat er kolossal gross John Fetterman mit seinen Tattoos und Glatzen und der doch seiner eher linken Gesinnung irgendwie vorgemacht, wie man es machen bei den Demokraten. Mal schauen, ob sie so einen Kandidat führen können.
Ja, jemand wie Tim Ryan in Ohio. Und ja, natürlich, die Demokraten hätten, um das mal ernsthaft abzuhandeln, die hätten einen tollen Kandidaten im North Carolina-Gouverneur Roy Cooper. Zweimal gewonnen in einem roten Staat oder in einem Purple-Staat, aber jedenfalls im konservativen Staat. Ein sehr umgänglicher Mann, der also genau das macht, was von ihm verlangt würde, in die Mitte hineinwirken. Aber ich fürchte, dass Roy Cooper in Raleigh, der Staatshauptstadt von North Carolina, sehr happy ist und dass er keine Lust hat, in diesen Sumpf nach Washington zu warten. Deswegen, ihr habt alle recht, es wird ein Riesenproblem werden für die Demokraten. Auf der einen Seite der alternde Präsident, den eigentlich niemand so mehr haben will. Auf der anderen Seite ein Hoffnungsträger wie Gavin Newsom, der tatsächlich, wie Fabian ja sagte, aus einem progressiven Küstenstaat wie Kalifornien kommt. Das wird alles sehr spannend werden, denke ich, ja.
Schön, dass ihr jetzt doch noch alle einen Namen gesagt habt. Und ich erlaube mir jetzt auch noch eins zu sagen. Ich glaube, wir werden Donald Trump noch mal sehen im Weißen Haus.
Nein. Nein.
Wir werden in 2 Jahren wieder darüber reden.
For sure.
Gut. Also man kann zusammenfassen, die Wahlen, die Midterms, die Zwischenwahlen haben eigentlich diesbezüglich die Sache noch komplizierter, aber natürlich auch spannender gemacht. Danke vielmals für eure Beiträge. Isabel Jacob in Milwaukee in Wisconsin, Fabian Fellmann in Atlanta, Georgia und Martin Kilian in Charlottesville, Virginia. Ciao miteinander.
Ciao.
Bye, bye.
Bye, y'all.
Das war eine Spezialfolge vom Tamedia-Podcast «Alles klar, Amerika» zu den US-Zwischenwahlen. Merci vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Die nächste Ausgabe von «Alles klar, Amerika» gibt es spätestens in 2 Wochen. Nachlesen kann man den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATZ, Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Titeln. Und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.